NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute mit der zweiten Kurzgeschichte oder Short Story von Raymond Carver, der amerikanische Autor, der schon 1988 mit nur 49 Jahren gestorben ist. Und der steht für diese Short Story. Heute eine mit dem Titel Was ist denn? Von Helmut Frielinghaus übersetzt und vorgelesen von Volker Harnisch. Viele der Geschichten von Raymond Carver haben solche ganz kurzen Fragetitel, Alltagsfragen, Floskeln, Redensarten, ganz kleine Überschriften, die bedeutungsschwer auf das Thema oder das Sujet der Erzählung verweisen.
Fest steht, dass der Wagen auf dem schnellsten Weg verkauft werden muss. Und Leo schickt Toni los, damit sie es in die Hand nimmt. Toni ist raffiniert und sie hat Persönlichkeit. Früher hat sie Kinderlexika an der Haustür verkauft. Und sie brachte ihn dazu zu unterschreiben, obwohl er keine Kinder hatte. Hinterher hat Leo sie gefragt, ob sie sich verabreden könnten. Und aus den Verabredungen ist dann dies geworden. Bei dem Geschäft jetzt geht es allerdings um Bargeld. Und es muss heute Abend abgewickelt werden. Morgen schon könnte einer von den Gläubigern ihnen den Pfändungsbescheid auf den Wagen knallen. Montag sind sie vor Gericht. Und todsicher erfolgreich. Aber die Sache ist gestern bekannt geworden, als ihr Anwalt die Insolvenzanzeigen an die Gläubiger geschickt hat. Wegen der Anhörung am Montag brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, hat der Anwalt gesagt. Man wird Ihnen ein paar Fragen stellen und Sie werden ein paar Schriftstücke unterschreiben müssen. Und das ist schon alles. Aber verkaufen Sie das Cabrio, hat er gesagt. Heute. Heute Abend. Den kleinen Wagen, Leos Wagen, können Sie behalten, kein Problem. Aber wenn Sie vor Gericht gehen und das große Cabrio noch haben, wird das Gericht es kassieren, da gibt's gar nichts. Toni macht sich ganz groß zurecht. Es ist jetzt 4 Uhr nachmittags. Leo ist besorgt, dass die Gebrauchtwagenplätze schließen. Aber Toni nimmt sich Zeit fürs Ankleiden. Sie zieht eine neue weiße Bluse an. Weite Spitzenmanschetten. Das neue zweiteilige Kostüm, neue Schuhe mit hohen Absätzen. Sie befördert das Zeug aus ihrer strohgeflochtenen Tasche in die neue Lacklederhandtasche. Sie begutachtet das Make-up-Täschchen aus Eidechsenleder und tut auch das hinein. Toni hat volle 2 Stunden auf ihr Haar und ihr Gesicht verwandt. Leo steht in der Tür zum Schlafzimmer und klopft sich mit den Fingerknöcheln auf die Lippen, während er zusieht. »Du machst mich nervös«, sagt sie. »Ich mag das nicht, wenn du da rumstehst«, sagt sie. »Sag mir wenigstens, wie ich aussehe.« »Du siehst gut aus«, sagt er. »Du siehst fantastisch aus. Ich würde sofort einen Wagen von dir kaufen.« »Aber du hast kein Geld«, sagt sie, während sie in den Spiegel späht. Sie zupft an ihrem Haar, sie runzelt die Stirn. »Und dein Kredit ist miserabel, du bist ein Nichts«, sagt sie. »Ich scherze«, sagt sie und sieht ihn im Spiegel an. »Sei nicht so ernst«, sagt sie. »Es muss gemacht werden, also mache ich es. Wenn du es machst, könntest du von Glück reden, wenn du 300, 400 rausholst. Das wissen wir beide, Schatz. Du könntest von Glück reden, wenn du nicht noch draufzahlen müsstest.« Sie streicht sich ein letztes Mal übers Haar, malt sich die Lippen an und entfernt den überflüssigen Lippenstift mit einem Papiertaschentuch. Sie wendet sich vom Spiegel ab und nimmt ihre Handtasche. »Ich werde ein Abendessen oder dergleichen über mich ergehen lassen müssen, habe ich dir ja schon gesagt. Anders funktionieren die nicht. Ich kenne diese Typen. Aber mach dir keine Sorgen. Ich komme damit schon klar«, sagt sie. »Ich habe das in der Hand.« »Gott«, sagt Leo, »musstest du das sagen?« Sie sieht ihn ernst an. »Wünsch mir Glück«, sagt sie. »Glück«, sagt er. »Hast du den rosa Schein?« fragt er. Sie nickt. Er folgt ihr durchs Haus. Eine hochgewachsene Frau mit einem kleinen, hohen Busen, breiten Hüften und Oberschenkeln. Er kratzt an einem Pickel an seinem Hals. »Bestimmt«, sagt er. »Sieh noch mal nach. Du brauchst den rosa Schein.« »Ich hab den rosa Schein«, sagt sie. »Sieh nach.« Sie will etwas sagen, betrachtet sich stattdessen im Fenster zur Straße hin und schüttelt dann den Kopf. »Ruf wenigstens an«, sagt er, »damit ich weiß, was los ist. Ich ruf an, sagt sie. Küsschen, Küsschen, hier, sagt sie und zeigt auf den Mundwinkel. Vorsichtig, sagt sie. Er hält ihr die Tür auf. Wo willst du es zuerst versuchen, sagt er. Sie geht an ihm vorbei und tritt auf die Veranda. Ernest Williams sieht von der anderen Straßenseite herüber. In seinen Bermuda-Shorts mit Hängebauch starrt er Leo und Toni an, während er gleichzeitig das sprühende Wasser auf seine Begonien richtet. Einmal im letzten Winter während der Ferien, als Toni und die Kinder Leos Mutter besuchten, brachte Leo eine Frau mit nach Hause. Um 9 Uhr früh am nächsten Tag, einem kalten, nebligen Samstagmorgen, als Leo mit der Frau zum Wagen ging, stieß er überraschend auf Ernest Williams, der mit einer Zeitung in der Hand auf dem Gehweg stand. Nebel waberte. Ernest Williams starrte und klatschte dann die Zeitung heftig an sein Bein. Leo erinnert sich an das klatschende Geräusch, zieht die Schultern hoch, sagt, »Hast du eine Idee, wo du es zuerst probierst?« »Ich gehe der Reihe nach vor«, sagt sie. »Ich probiere es beim ersten Platz und dann immer der Reihe nach.« »Fang bei 900 an«, sagt er. »Dann geh runter. 900 steht in der Liste, auch bei Cash.« »Ich weiß, wo ich anfangen muss«, sagt sie. Ernest Williams dreht den Schlauch in ihre Richtung. Er starrt sie an, durch die Wolke von sprühendem Wasser hindurch. Leo spürt das plötzliche Verlangen, eine Beichte hinauszuschreien. »Ich wollte nur, dass es ganz klar ist«, sagt er. »Gut, gut«, sagt sie. »Ich bin schon weg.« Es ist ihr Wagen. Sie nennen es ihren Wagen und das macht alles noch schlimmer. Sie haben ihn neu gekauft in dem Sommer vor 3 Jahren. Sie wollte gern etwas tun, als die Kinder zur Schule kamen und so ging sie wieder als Vertreterin. Er arbeitete 6 Tage in der Woche in der Glasfaserfabrik. Eine Zeit lang wussten sie kaum, wie sie das Geld ausgeben sollten. Dann zahlten sie 1.000 auf das Cabrio an und verdoppelten und verdreifachten die Raten, so dass sie binnen 1 Jahres den Wagen abbezahlt hatten. Früher am Nachmittag, während sie sich zurechtmachte, hatte er den Wagenheber und den Reservereifen aus dem Kofferraum genommen und das Handschuhfach geleert. Bleistifte, Streichholzhefte, Blue-Chip-Marken. Danach hatte er den Wagen gewaschen und innen gesaugt. Die rote Kühlerhaube und die Kotflügel glänzen. »Viel Glück«, sagt er und berührt sie am Ellbogen. Sie nickt. Er sieht, sie ist schon fort, verhandelt schon. »Es wird sich alles ändern«, ruft er ihr zu, als sie die Einfahrt erreicht. »Montag fangen wir neu an. Im Ernst.« Ernest Williams sieht sie beide an, dreht dann den Kopf und spuckt aus. Sie steigt in den Wagen und steckt sich eine Zigarette an. »Nächste Woche um diese Zeit«, ruft Leo wieder. »Dann ist alles Geschichte.« Er winkt, als sie den Wagen auf die Straße zurücksetzt. Sie schaltet und fährt los. Sie beschleunigt und die Reifen quietschen leise. In der Küche gießt sich Leo einen Scotch ein und geht mit dem Glas in den Garten hinter dem Haus. Die Kinder sind bei seiner Mutter. Vor 3 Tagen kam ein Brief. Sein Name war mit Bleistift auf den schmuddeligen Umschlag geschrieben. Der einzige Brief den ganzen Sommer über, in dem nicht eine Zahlung in voller Höhe angemahnt wurde. »Wir haben viel Spaß«, stand in dem Brief. »Wir mögen Grandma. Wir haben einen neuen Hund. Er heißt Mr. Six. Er ist niedlich. Wir haben ihn lieb. Bis dann.« Er geht rein und holt sich noch einen Drink. Er tut Eis ins Glas und sieht, dass seine Hand zittert. Er hält die Hand über das Spülbecken. Er betrachtet die Hand eine Weile, setzt dann das Glas ab und streckt die andere Hand aus. Dann nimmt er das Glas und geht wieder raus und setzt sich auf die Stufen. Er erinnert sich, wie sein Dad, als er selbst noch ein Kind war, einmal auf ein vornehmes, großes, weißes Haus zeigte, das von Apfelbäumen und einem hohen, weißen Gitterzaun umgeben war. »Das ist Finch«, sagte sein Dad voller Bewunderung. »Er ist mindestens 2-mal bankrott gewesen. Guck dir das Haus an.« Aber bankrott bedeutet, dass eine Firma völlig zusammenkracht, dass Direktoren sich die Pulsadern aufschneiden und sich aus dem Fenster stürzen. Und Tausende von Menschen stehen plötzlich auf der Straße. Leo und Toni hatten Möbel und Toni und die Kinder hatten was anzuziehen. Diese Dinge waren ausgenommen. Und sonst? Fahrräder für die Kinder. Aber die hatte er seiner Mutter zum Aufbewahren geschickt. Der tragbare Airconditioner und die Geräte, die neue Waschmaschine und der neue Wäschetrockner, die waren schon vor Wochen von Lastwagen abgeholt worden. Was hatten sie sonst noch? Dies und das? Eigentlich nichts. Zeug, das seit langem abgenutzt war oder auseinanderfiel. Aber es hatte ein paar große Partys gegeben in der Vergangenheit, ein paar schöne Reisen. Nach Reno und Teju mit 80 Meilen das Verdeck offen und das Radio laut aufgedreht. Essen, das war einer der großen Posten. Sie schlemmten. Tausende, glaubt er, allein für Luxusdinge. Toni ging gern in den Lebensmittelladen und tat alles, was sie sah, in den Korb. Ich musste all das entbehren, als ich Kind war, sagt sie. Unsere Kinder sollen nichts entbehren. Als hätte er darauf bestanden, dass sie es sollten. Sie wird Mitglied in allen Buchclubs. Wir hatten zu Hause nie Bücher, als ich Kind war, sagt sie, wenn sie die schweren Pakete aufreißt. Sie werden Mitglieder in Schallplattenclubs, um etwas zu haben, was sie auf der neuen Stereoanlage spielen können. Sie kaufen alles. Auf Raten. Selbst einen Terrier mit Stammbaum, der Ginger heißt. Er bezahlte $200 dafür und eine Woche später fand er den Hund überfahren auf der Straße. Sie kaufen alles, was sie wollen. Wenn sie es nicht gleich bezahlen können, dann auf Kredit. Sie unterschreiben den Ratenvertrag. Sein Unterhemd ist nass. Er fühlt, wie ihm der Schweiß an den Unterarmen herunterläuft. Er sitzt auf der Stufe, das leere Glas in der Hand, und beobachtet, wie die Schatten den Garten füllen. Er streckt sich. Er wischt sich über das Gesicht. Er horcht auf den Verkehr auf dem Highway und überlegt, ob er in den Keller gehen, auf das Becken im Werkraum klettern und sich mit seinem Gürtel erhängen soll. Ihm wird klar, dass er gern tot wäre. Drinnen gießt er sich einen großen Drink ein und er stellt das Fernsehgerät an und macht sich etwas zu essen. Er sitzt am Tisch, hat Chili und Cracker vor sich und sieht sich einen Film mit einem blinden Detektiv an. Er räumt den Tisch ab. Er wäscht die Pfanne ab und die Schale, trocknet beides ab und stellt es weg. Dann erlaubt er sich einen Blick auf die Uhr. Es ist nach 9. Sie ist seit beinahe 5 Stunden fort. Er gießt sich Scotch ein, dann Wasser dazu, trägt das Glas ins Wohnzimmer. Er setzt sich aufs Sofa. Aber seine Schultern sind, wie er jetzt merkt, so steif, dass er sich nicht zurücklehnen kann. Er blickt auf den Bildschirm und trinkt. Und bald darauf holt er sich einen neuen Drink. Er setzt sich wieder hin. Eine Nachrichtensendung beginnt. Es ist 10 Uhr. Und er sagt, oh Gott, was in Gottes Namen ist schiefgegangen? Und er geht in die Küche und holt sich noch einen Scotch. Er setzt sich hin. Er schließt die Augen. Und macht sie wieder auf, als er das Telefon klingeln hört. Ich wollte anrufen, sagt sie. Wo bist du? Er hört Klaviermusik. Und sein Herz klopft. Keine Ahnung, sagt sie. Irgendwo, wir trinken hier was, dann gehen wir noch irgendwo essen. Ich bin hier mit dem Verkaufsleiter. Ein ungeschliffener Mann, aber okay. Er hat den Wagen gekauft. Ich muss jetzt gehen. Ich war auf dem Weg zur Damentoilette und habe das Telefon gesehen. Hat jemand den Wagen gekauft? Fragt Leo. Er sieht aus dem Küchenfenster hinaus zu der Stelle in der Einfahrt, wo sie immer parkt. Habe ich dir doch gesagt, sagt sie. Ich muss jetzt gehen. Warte einen Moment, um Himmels Willen, sagt er. Hat jemand den Wagen gekauft oder nicht? Er hatte sein Scheckbuch draußen, als ich aufgestanden bin, sagt sie. Ich muss jetzt Schluss machen. Ich muss zur Toilette. Warte, brüllt er. Die Leitung ist plötzlich tot. Er hört das Freizeichen. Mein Gott, sagt er. und steht da mit dem Hörer in der Hand. Er geht in der Küche im Kreis herum und geht wieder ins Wohnzimmer. Er setzt sich hin. Er rappelt sich auf. Im Badezimmer putzt er sich gründlich die Zähne. Anschließend benutzt er Zahnseide. Er wäscht sich das Gesicht und geht wieder in die Küche. Er sieht auf die Uhr und nimmt ein sauberes Glas von dem Satz, bei dem auf jedes Glas ein Blatt Spielkarten gemalt ist. Er füllt das Glas mit Eis. Er starrt eine Zeit lang auf das Glas, das er ins Spülbecken gestellt hat. Er setzt sich auf das Sofa, an das eine Ende, und legt die Beine auf das andere Ende. Er sieht auf den Bildschirm und merkt, dass er nicht mehr begreift, was die Leute sagen. Er dreht das leere Glas in der Hand und überlegt, ob er den Rand abbeißen soll. Er zittert eine Zeit lang und überlegt, ob er ins Bett gehen soll, obwohl er weiß, dass er von einer großen Frau mit grauen Haaren träumen wird. In diesem Traum beugt er sich immer vor, um seine Schnürsenkel zuzubinden. Wenn er sich aufrichtet, sieht sie ihn an. Und er bückt sich, um seine Schnürsenkel erneut zuzubinden. Er betrachtet seine Hand. Sie ballt sich zur Faust, während er hinsieht. Das Telefon klingelt. »Wo bist du, Schatz?«, sagt er langsam, sanft. »Wir sind hier in einem Restaurant«, sagt sie mit kräftiger, fröhlicher Stimme. »In welchem Restaurant, Schatz?«, sagt er. Er legt den Handballen auf das eine Auge und drückt zu. »In der Stadt irgendwo«, sagt sie. »Ich glaube, New Jimmy's heißt es.« »Entschuldigen Sie«, sagt sie vom Hörer abgewandt zu jemandem, »ist das hier New Jimmy's Restaurant?« »Es ist New Jimmy's, Leo«, sagt sie zu ihm. »Alles ist in Ordnung, wir sind fast fertig. Und danach bringt er mich nach Hause.« »Schatz«, sagt er. Er presst den Hörer ans Ohr und bewegt sich vor und zurück mit geschlossenen Augen. »Schatz, ich muss gehen«, sagt sie, »ich wollte nur anrufen. Übrigens, rate mal, wie viel.« »Schatz«, sagt er, »6,25«, sagt sie. »Ich hab's in der Handtasche.« »Er hat gesagt, für Cabrios gibt's keinen Markt, wir müssen Glückskinder sein«, sagt sie lachend. »Ich hab ihm alles erzählt, ich finde, das musste ich.« »Schatz«, sagt Leo, »was ist?« fragt sie. »Bitte, Schatz«, sagt Leo. »Er hat gesagt, er hat Verständnis«, sagt sie. »Aber der hätte alles gesagt.« Sie lacht wieder. »Er hat gesagt, er persönlich würde sich lieber zum Räuber oder Vergewaltiger erklären lassen als bankrott. Aber an und für sich ist er sehr nett«, sagt sie. »Komm nach Hause«, sagt Leo. »Nimm ein Taxi und komm nach Hause.« »Das geht nicht«, sagt sie. »Ich hab dir gesagt, wir sind mitten beim Essen.« »Ich komm und hol dich ab«, sagt er. »Nein«, sagt sie, »ich hab doch gesagt, wir sind gleich fertig mit dem Essen. Ich hab dir gesagt, sowas gehört nun mal zu einem Abschluss. Sie sind scharf auf alles, was sie kriegen können. Aber mach dir keine Sorgen, wir brechen gleich auf. Ich bin gleich zu Haus.« Sie hängt auf. Wenige Minuten später ruft er bei New Jimmy's an. Ein Mann ist am Apparat. »New Jimmy's hat für den Abend bereits geschlossen«, sagt der Mann. »Ich würde gern meine Frau sprechen«, sagt Leo. »Arbeitet sie hier?«, fragt der Mann. »Wer ist sie?« »Sie ist Gast«, sagt Leo. »Sie ist in Begleitung da, mit einem Geschäftsmann.« »Würde ich sie erkennen?«, fragt der Mann. »Wie heißt sie?« »Ich glaube nicht, dass Sie sie kennen«, sagt Leo. »Schon gut«, sagt Leo, »schon gut, ich sehe sie gerade.« »Vielen Dank, dass Sie New Jimmy's angerufen haben«, sagt der Mann. Leo stürzt ans Fenster. Ein Wagen, den er nicht kennt, bleibt vor dem Haus fast stehen und wird dann wieder schneller. Er wartet. 2-3 Stunden später klingelt wieder das Telefon. Als er den Hörer abnimmt, ist niemand am anderen Ende. Er hört nur das Freizeichen. »Ich bin hier! Ich bin hier!«, schreit Leo in den Hörer. Fast schon im Morgengrauen hört er Schritte auf der Veranda. Er steht vom Sofa auf. Die Stereoanlage summt. Der Bildschirm glüht. Er öffnet die Tür. Sie stößt beim Reinkommen gegen die Wand. Sie grinst. Ihr Gesicht ist gedunsen, als hätte sie unter Beruhigungsmitteln geschlafen. Sie bewegt die Lippen, duckt sich schwerfällig und schwankt, als er die Faust hebt. »Nur zu«, sagt sie lallend. Sie steht schwankend da. Dann gibt sie ein Geräusch von sich und stürmt los, packt sein Hemd und reißt es vorn kaputt. »Bankrott«, schreit sie. Sie macht sich los, greift und reißt sein Unterhemd am Hals ein. »Du Hurensohn«, sagt sie und kratzt ihn. Er packt sie bei den Handgelenken. Dann lässt er los, tritt einen Schritt zurück und sieht sich nach einem schweren Gegenstand um. Sie stolpert, als sie auf das Schlafzimmer zusteuert. »Bankrott«, murmelt sie vor sich hin. Er hört, wie sie ächzend aufs Bett fällt. Er wartet einen Moment, dann klatscht er sich Wasser ins Gesicht und geht ins Schlafzimmer. Er macht Licht, sieht sie an und fängt an, ihr die Kleider auszuziehen. Er zerrt und dreht sie von einer Seite auf die andere und zieht sie aus. Sie sagt irgendetwas im Schlaf und bewegt die Hand. Er streift ihr die Unterhose ab, mustert sie genau unter dem Licht und wirft sie in eine Ecke. Er schlägt die Decke zurück und rollt sie nackt hinein. Dann macht er ihre Handtasche auf. Er sieht sich gerade den Scheck an, als er einen Wagen in die Einfahrt kommen hört. Er späht durch die Gardine am vorderen Fenster und sieht das Cabrio in der Einfahrt. Der Motor läuft leise, die Scheinwerfer leuchten. Und er schließt die Augen und öffnet sie wieder. Er sieht einen hochgewachsenen Mann vorn um den Wagen herumkommen und auf die Veranda zugehen. Der Mann legt etwas auf die Veranda und geht wieder zum Wagen. Er hat einen weißen Leinenanzug an. Leo macht das Licht auf der Veranda an und öffnet vorsichtig die Tür. Ihr Make-up-Täschchen liegt auf der obersten Stufe. Der Mann sieht über den Kühler des Wagens zu Leo herüber. Dann steigt er ein und löst die Handbremse. »Warten Sie«, ruft Leo und geht die Stufen hinunter. Der Mann stoppt den Wagen, als Leo vor die Scheinwerfer tritt. Der Wagen quietscht beim Bremsen. Leo versucht, die beiden Teile seines Hemds zusammenzuhalten, versucht, alles in seinen Hosenbund zu stopfen. »Was ist denn? Was wollen Sie?«, sagt der Mann. »Schauen Sie«, sagt der Mann, »ich muss weiter, nicht für ungut. Ich kaufe und verkaufe Autos. Klar?« »Die Dame hat ihr Make-up vergessen. Sie ist eine feine Dame, sehr kultiviert.« »Was ist denn?« Leo stützt sich auf die Tür und sieht den Mann an. Der Mann hebt die Hände vom Lenkrad und lässt sie wieder drauf sinken. Er legt den Rückwärtsgang ein und der Wagen rollt ein bisschen zurück. »Ich wollte Ihnen sagen«, sagt Leo und befeuchtet sich die Lippen. Das Licht in Ernest Williams Schlafzimmer geht an. Die Jalousie gleitet hoch. Leo schüttelt den Kopf, stopft wieder das Hemd in die Hose. Er tritt einen Schritt von dem Wagen zurück. »Montag«, sagt er. »Montag«, sagt der Mann und guckt wachsam auf eine plötzliche Bewegung gefasst. Leo nickt langsam. »Ja, dann gute Nacht«, sagt der Mann und hustet. »Und immer mit der Ruhe, ja? Montag, das ist in Ordnung. Okay, dann.« Er nimmt den Fuß von der Bremse, setzt ihn wieder drauf, als der Wagen einen halben oder ganzen Schritt rückwärts gerollt ist. »Ach ja, noch eine Frage. Unter Freunden, ist das tatsächlich der Meilenstand?« Der Mann wartet, dann räuspert er sich. »Okay. Wissen Sie, es macht so oder so nichts«, sagt der Mann. »Ich muss los. Also, immer mit der Ruhe.« Er setzt zurück auf die Straße, fährt schnell davon und biegt um die Ecke, ohne zu stoppen. Leo rafft sein Hemd zusammen und geht zurück ins Haus. Er schließt die Haustür ab und vergewissert sich, dass sie verschlossen ist. Dann geht er ins Schlafzimmer und schließt die Tür und schlägt die Bettdecke zurück. Er sieht sie an, ehe er das Licht ausknipst. Er zieht sich aus, faltet seine Sachen ordentlich auf dem Fußboden und legt sich neben sie. Er liegt eine Zeit lang auf dem Rücken und zieht an den Haaren auf seinem Bauch und denkt nach. Er blickt auf die Schlafzimmertür, deren Umrisse jetzt im schwachen Morgenlicht deutlich werden. Dann streckt er die Hand aus und berührt ihre Hüfte. Sie rührt sich nicht. Er dreht sich auf die Seite und legt die Hand auf ihre Hüfte. Er lässt die Finger über ihre Hüfte gleiten und fühlt die Schwangerschaftsstreifen dort. Sie sind wie Wege. Und er spürt ihnen auf ihrem Körper nach. Er lässt seine Finger darauf hin und her gleiten. Erst auf einem, dann auf einem anderen. Sie verlaufen überall auf ihrem Körper. Zu Dutzenden, vielleicht zu Hunderten. Er erinnert sich, wie sie an dem Morgen, nachdem sie den Wagen gekauft hatten, aufwachten und ihn dort sahen, draußen vorm Haus, in der Sonne, funkelnd.
Am Morgen vorgelesen. Das war Volker Hanisch, der die Erzählung »Was ist denn?« gelesen hat von Raymond Carver in der Übersetzung aus dem Amerikanischen von Helmut Frielinghaus. Eine Produktion von NDR Kultur in der Regie von Anna Hartwig. Morgen sind Sie Arzt, ebenfalls von Raymond Carver.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Bundeskanzler Scholz kommt heute mit Vertretern von Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften und ausgewählten Unternehmen zu einem sogenannten Industriegipfel zusammen, um über Wege aus der Wirtschaftskrise zu beraten. Wenige Stunden zuvor veranstalten Finanzminister Lindner und die FDP-Bundestagsfraktion ein eigenes Wirtschaftstreffen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Torben Müller.
Eine Koalition, zwei Gipfeltreffen. Für Scholz soll seine Veranstaltung der Auftakt zu einer Gesprächsreihe werden. Der Kanzler will nach eigenen Worten eine neue industriepolitische Agenda mit konkreten Maßnahmen auf die Beine stellen. Was beim Treffen mit den Industrievertretern heute herauskommt, werde er dem Parlament zur Umsetzung vorschlagen. Lindner ist zu dem Treffen ebenso wenig eingeladen wie Bundeswirtschaftsminister Habeck. Und so veranstaltet die FDP kurz zuvor ein Treffen, an dem auch Handwerk und Mittelstand teilnehmen sollen, die im Kanzleramt nicht dabei sein werden. Dass die beiden Minister für die Konferenz von Scholz nicht berücksichtigt wurden, hatte in der Koalition zu Verstimmung geführt.